Ein schöner festlicher Gottesdienst. Schöner Anblick von hier vorne. Ihr seht gut aus. Besonders die erste Reihe. Da sitzen die Täuflinge. Gut, ich möchte in dieser Predigt jetzt nicht so viel oder fast gar nicht über Taufe reden. Mit den Täuflingen haben wir das in der abgelaufenen Woche sehr intensiv getan in einem Seminar. Wir hatten letztlich drei Treffen intensiv über Taufe. Ich will nicht darüber reden, warum wir Kinder nicht taufen, sondern sie segnen und all diese Elemente. Ich möchte über Jesus predigen. Es ist immer gut in der Kirche, über Jesus zu predigen, über den, der hier ist und über den, der Menschenleben verändert. Ich möchte eine Episode mit euch betrachten aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, wo wir Jesus sehen, wo wir einen Menschen sehen, in dem Fall eine Frau, die durch die Begegnung mit Jesus eine radikale Veränderung ihres Lebens erlebt. Und das Ganze ist nicht eine Geschichtsstunde, sondern dieser Jesus ist ja hier. Genau dieser Jesus ist hier und das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass möglichst viele auch eine Begegnung mit Jesus haben, über diesem Wort, bei diesem Wort, in diesem Gottesdienst, weil er immer noch derselbe ist. Na gut, also nicht ganz derselbe. Er ist gestorben und auferstanden und dann hat er seinen Geist gesandt. Und deswegen hat er gesagt, ist er jetzt auch überall auf der Erde und deswegen ist er auch jetzt hier und erfahrbar durch seinen Geist. Ihr seht schon den Predigttitel, der ist vielleicht etwas außergewöhnlich, der heißt, warum lässt sie den Krug stehen? Warum lässt sie den Krug stehen? Und wir lesen aus Johannes 4, die Verse 28 und 29. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist? Eine Frau lässt einen Krug stehen und das ist erstaunlich. Aber warum ist das erstaunlich? Das klingt ja erstmal sehr lapidar. Ich habe einen Krug mitgebracht, der wahrscheinlich von der vom Material her und so dem ähnlich kommt, ja, aus Ton, von der Größe her garantiert nicht. Denn diese Frau war zu einem Brunnen gegangen, um Wasser zu schöpfen. Und das war jetzt nicht irgendwie ein netter touristischer Akt, sondern das war notwendig, um Wasser zu haben, um zu trinken, um sich waschen zu können, um Dinge reinigen zu können. Und von daher war dieser Krug ziemlich wichtig für diese Frau. Und wir lesen gerade, sie lässt den stehen. Also wir werden gleich ein bisschen rückspulen in der Geschichte, um uns das anzugucken, warum das so ist. Aber das ist bemerkenswert, dass diese Frau diesen Krug einfach stehen lässt und dieser Krug überhaupt nicht mehr wichtig ist, obwohl er vorher fast das Wichtigste ihres Lebens war. Gut, um also das zu verstehen, und vielleicht nicht nur zu verstehen, sondern um Jesus zu erleben, schauen wir mal, was sich denn vorher zugetragen hat. Johannes 4, also in demselben Abschnitt am Anfang, heißt es, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen und es war um die sechste Stunde und da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. So, kleine Bibelfrage. Um die sechste Stunde, wie viel Uhr war das wahrscheinlich? Hat jemand eine Idee um die sechste Stunde? Mittags? 6 Uhr mittags. Nein, ist natürlich absolut richtig. Das war mittags, das war 12 Uhr, das war High Noon und das war Bullenhitze. Das war heiß, das ist Israel, 12 Uhr. Wirklich richtig heiß. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man zu einem Brunnen läuft, weil man kann nicht zu Hause einfach den Wasserhahn aufdrehen, man muss zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Und wenn man dann so einen Krug hat und jetzt könnt ihr den vielleicht einfach mal eben zoomen so in euren Gedanken, also vergrößern, also so einen Krug, sodass sich das auch lohnt, die Menge des Wassers, ich weiß nicht, wie viel das war, aber der noch mal deutlich größer. Und jetzt ist ja auch gar kein Wasser hier drin. Könnte ich ja mal eben machen. Na, mache ich jetzt nicht. Und dann noch gefüllt mit Wasser. So, warum in aller Welt geht man mit so einem schweren Krug alleine als Frau um die Mittagszeit, um den zu füllen und dann wieder nach Hause zu tragen? Wie kann das sein? Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Denn dieses Wasser, was man nun wirklich braucht und holen muss, Wie wäre das angemessen, das zu tun? Naja, der ist schwer, der ist zu tragen, die Sonne. Also würde man das doch eher in der Frühe machen, wenn die Sonne noch nicht so knallt. Vielleicht auch am Abend, wenn dann die Sonne schon so untergegangen ist oder halb am Untergehen ist. Andere Frage ist, warum ist diese Frau eigentlich alleine da am Brunnen? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich mich versuche, so ein bisschen hineinzuversetzen, wie das wäre, würde ich sagen, ja, also so eine Aktion, da gehe ich ja lieber mit ein paar anderen zusammen, oder? Dann kann man sich noch unterhalten und dann kann man sich vielleicht auch helfen, wenn man das braucht. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen mit deinem Krug, dann nehmen wir den mal zusammen und hier trägt noch einer an der anderen Seite an meinem Krug. So, das wäre eigentlich sinnvoll und obwohl das in diesem Text nicht steht, glaube ich, dass auch genau das geschehen ist, aber nicht bei dieser einen Frau. Sie geht ganz alleine dahin in der schwierigsten Tageszeit und schleppt sich ab. Und jetzt ist da eben Jesus. Jesus damals ja noch in einem Körper und deswegen auch müde. Auch er kannte das, Müdigkeit. Er kennt sowieso ganz, ganz vieles von dem, was wir kennen. Deswegen war er hier, weil Jesus versteht uns. Der kann mit uns mitfühlen. Ja, der war hier. Also der hat nicht einfach nur gesagt, hallo, ich schicke euch einen Zettel, ich verstehe euch. Der kann mit uns mitfühlen. Ich will da jetzt nicht tiefer rein, aber der kann mit unglaublich vielen Sachen mitfühlen. Ja? Unter anderem war er Flüchtling und was er nicht alles war. Unehelich geboren und was er nicht alles war, um wirklich zu kommen und mit uns mitzufühlen. Nun sitzt Jesus da und da kommt diese Frau, um Wasser zu schöpfen. Wie gesagt, der Krug, das ist jetzt gerade das Wichtigste in ihrem Leben. Und dann haben wir ein wunderbares Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Ich habe das mal so ein bisschen rausgefiltert, auch aus Zeitgründen. Jesus sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Nun, das müssen für diese Frau erstaunliche Worte gewesen sein. Und wir stellen eigentlich fest, dass die Frau ganz in ihrem Thema Wasser und Trinken ist. Ja, sie sagt, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Und dann sagt sie, Herr, gib mir das Wasser, damit ich nicht dürste und damit ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Diese Plackerei, das wäre sehr cool, wenn du mir da irgendwie so einen Brunnen da zu Hause installieren könntest, wo das einfach immer rausquillt. Ja, wir haben heute Wasserhähne. Ja. Und worum geht's? Diese Frau, sie denkt die ganze Zeit an ihr körperliches Bedürfnis. Und das ist ja auch richtig so. Das ist ja lebensnotwendig für sie. In der Tat braucht sie ja Wasser, um zu trinken, nicht zu verdursten, wie auch all die anderen Menschen. Aber ihr ganzes Denken dreht sich um den Krug, um das Wasser. Das ist es, worum es geht. Jesus knüpft daran an, spricht mit ihr und spricht von etwas, von einer anderen Dimension, von etwas anderem, wo er weiß, dass die Frau das eigentlich auch braucht, aber die Frau kapiert erstmal gar nichts. Das hat nichts mit Frau oder Mann sein zu tun übrigens. Ich glaube, ein Mann hätte da auch erstmal nichts kapiert. Aber Jesus spricht mit dieser Frau und jetzt wird es auch später ziemlich dramatisch noch in diesem Gespräch und ich frage, warte mal Jesus, das ist aber jetzt krass, was du machst. Aber Jesus hat ja einen Plan. Er will ja dieser Frau begegnen, er begegnet ihr, er spricht mit ihr und diese Frau wird gleich konfrontiert mit einer Wahrheit, die nicht angenehm ist. Sie dreht sich also zunächst um materielle Bedürfnisse. Frage mal an uns, wie ist das bei uns? Naja, nun gut, jetzt sitzen wir hier heute in einem Gottesdienst. Ne? Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Wie viel dreht sich unser Leben um materielle Bedürfnisse? Und ich meine, in gewissem Sinne muss das ja auch so sein. Auch wir müssen trinken, müssen essen, müssen schlafen. Ist ja so, aber wie viel dreht sich unser Leben eigentlich um materielle Bedürfnisse? Woran können wir das eigentlich messen, wie sehr sich unser Leben darum dreht? Das ist immer so eine Sache, so die Selbstwahrnehmung, so dieses Denken, wie ist das? Okay, also woran können wir das messen? Woran stellen wir es eigentlich fest, wie sehr sich unser Leben um materielle Dinge dreht? Und das ist gar nicht so eine Geheimwissenschaft. Ja, wir können einfach mal gucken, die Ressourcen, die uns gegeben sind, wie setzen wir die ein? Ja, es gibt zum Beispiel eine Ressource, die haben wir alle gleich. Und es gibt eine andere Ressource, die ist ziemlich oftmals ungerecht verteilt. Also die Ressource, die wir alle gleich haben, sind 24 Stunden am Tag. Also die haben wir alle gleich. Absolut gleich auf der Welt verteilt für jeden Menschen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jetzt könnte man das so weitermachen und dann 70 Jahre oder 90 oder 110. Unser Leben, zeitlich gemessen. Wenn wir also schauen wollen, wofür investieren wir unser Leben? Was interessiert uns? Wo setzen wir etwas ein? So, um etwas ehrliche Analyse über uns selbst zu haben, dann müssen wir eigentlich mal gucken, wofür setze ich meine Zeit ein? Und ich sage ja jetzt nicht, okay, wir sollten jetzt alle Mönche und Nonnen werden und nie mehr irgendwie arbeiten gehen oder irgendwie andere Dinge tun, das sage ich ja gar nicht. Aber es gibt ja doch auch Spielräume bei jedem von uns. Wie setzen wir unsere Zeit ein? Für den Krug, für das Arbeiten, was wir müssen, was uns gesetzt ist, vielleicht für mehr Arbeiten, vielleicht für noch einen Job, vielleicht für Karriere. Ich bin nicht gegen Karriere, aber einfach mal selber zum drüber nachdenken, wie viel setze ich ein? Wie viel Energie setze ich dafür ein? Und jetzt haben wir die andere Ressource, die ist leider gar nicht gerecht verteilt auf dieser Welt. Aber gut, letztlich hat jeder ein bisschen davon und jeder guckt, wie er das nun mal einsetzt. Ich rede von Geld, dem schnöden Geld. So, jeder hat Geld. Manche haben viel, manche haben wenig. Meistens denkt übrigens jeder, er hat wenig, weil es gibt immer noch welche, die mehr haben. So, das ist auch irgendwie drin. Ja, so, wie setze ich das ein? Was mache ich mit meinem Geld? Was ist mein Streben? Was sind meine Ziele? Vielleicht ein neues Handy. Ist das Sünde? Nein. Aber wo ist die Priorität? Wo sitzt das Gewicht? Wo ist der Einsatz? Wo sind die Träume? Daran können wir alle selber uns ein Stück weit überprüfen, vielleicht auch mal mit einem guten Freund, einer guten Freundin drüber reden. Wie sieht das aus? Der Krug, das Wasser, das Materielle oder eben auch eine andere Dimension, von der Jesus ja hier spricht. Und zwar von einem Bedürfnis, von dem Jesus hier spricht und einem Bedürfnis, das auch jeder hat. Das ist sehr interessant. Jesus weiß ganz genau, dass er dieser Frau nicht irgendwie etwas verkaufen will, was sie gar nicht braucht, sondern ganz im Gegenteil. Er kommt gleich an einen wunden Punkt und er weiß ganz genau, dass diese Frau hier ein Bedürfnis hat und eine Sehnsucht und eigentlich auch eine ziemliche Verzweiflung. Jetzt kommt etwas, wo ich sagen würde, ich finde das fast unverschämt. Fast unverschämt. Also eigentlich doch ein gutes Gespräch bis zu diesem Punkt. Und Jesus sagt zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Das ist krass. Das ist der wunde Punkt. Die Frage, warum lässt die Frau den Krug stehen, beziehungsweise zunächst mal die Frage, warum kommt sie mit ihrem Krug in der Bullenhitze ganz alleine und schöpft das Wasser? Da haben wir hier wohl die Antwort. Diese Frau hat sich nicht wohlgefühlt in der Gemeinschaft, in der sie lebte, in der Stadt, in der sie lebte, mit ihren Nachbarinnen, mit denen sie da lebte. Sie ist nicht da hingegangen in der Bullenhitze, weil sie gesagt hat, Mensch, kostenloses Bodybuilding, ja, brauche ich nicht bezahlen, McFit kann ich auch so machen. Dem ich hier meinen Wasserkrug in der schwierigsten Zeit schleppe. Nun, diese Fitnessbewegung, die wir jetzt erleben, ist sehr neuzeitlich. Ne? Das gab es so früher gar nicht. Da war das Leben an sich schon, hatte genug Anstrengungen drin. Ne? Da brauchte man das nicht. So, diese Frau war alleine. Diese Frau war abgelehnt. Dieser Frau ging es nicht gut, was ihren inneren Menschen angeht. diese Frau wäre wahrscheinlich, ich male das jetzt mal aus, kann man später darüber diskutieren, aber ich bin da auch nicht ganz alleine mit dieser These. Diese Frau, glaube ich, wäre gerne morgens gegangen oder abends. Sie wäre auch gerne in Gemeinschaft gegangen mit anderen. Sie hätte sich gerne unterhalten auf dem Weg und dass man sich gegenseitig hilft. Aber diese Frau war sehr alleine. Sie war abgelehnt. Sie wurde gemobbt, würde man heute sagen. Sie hatte gesucht, wie sie denn ihr Leben hinkriegen kann. Und Jesus sagt, ja, der Mann, den du gerade hast, das ist nicht dein Mann. Wir können vermuten, dass sie nicht rechtmäßig verheiratet waren. Und 5 Männer hast du schon gehabt. Dass diese Frau den Krug stehen lässt und in die Stadt rennt und den Leuten sagt, wo sie eigentlich sagt, ich schäme mich, ich fühle mich abgelehnt und sagt, ist das vielleicht der Christus? Die Reaktion von ihr kann nur darauf schließen lassen, dass die Art und Weise, wie Jesus mit ihr geredet hat, wir haben ja kein Tondokument oder kein Videoclip, dass die Art und Weise, wie Jesus mit ihr geredet hat, alles andere war als so, du böse Frau. Jesus hat irgendwie ganz anders mit ihr gesprochen. Er hat ganz anders mit ihr gesprochen. Er hat den Finger in die Wunde gelegt. Er hat gesagt, was schlecht ist, und er hat auch nicht gesagt, dass das Schlechte jetzt gut ist. Da finde ich, das erleben wir heutzutage des Öfteren. Ja? Toleranz. Toleranz ist somit das Wichtigste in der Zeit, in der wir leben. Und übrigens finde ich Toleranz auch sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber es ist oft gut im Leben, wenn wir wichtige Werte ausbalancieren mit einem anderen Wert. Sonst geht das irgendwie schief. So, das ist so dieses einerseits, andererseits. Da hat ja auch der Pastor Andreas Ulrich letzte Woche eine tolle Predigt hier gehalten. Ich konnte ja nicht hier sein, ich habe die nochmal über Internet nachgehört. Für die, die da waren, dieses kreisförmige Denken im Johannesbrief. Einerseits, andererseits. Was ist denn einerseits, andererseits? Was ist denn so das, was Toleranz auch wirklich kraftvoll macht und gesund? Nun, das ist Wahrheit. Wahrheit und Toleranz zusammen bringen wirklich weiter. Die bringen wirklich weiter. Toleranz ohne Ende führt letztlich so zu einem Brei, ja, ist doch alles gut. Und wenn wir uns diese Welt anschauen, stellen wir fest, es ist ganz vieles gar nicht gut. Obwohl die Toleranz so groß geschrieben ist. Jesus war unglaublich tolerant in dieser Begegnung mit dieser Frau. Sehr tolerant, sehr empathisch. Sehr mitfühlend, sehr zuhörend, sehr auf das Herz dieser Frau gerichtet. Das ist der Schlüssel, das ist die Erklärung für die Reaktion dieser Frau. Aber dann hat er auch gewusst, damit die Frau frei wird, damit der Durst, den sie auch noch hat, neben ihrem körperlichen Durst, damit der noch gestillt wird, brauchen wir Wahrheit. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Er sagt eben nicht, du schlimme Frau, sondern er sagt, das ist nicht richtig, aber ich verstehe deine Not und ich habe ein Angebot für dich. Ich möchte dir etwas anbieten. Das Wasser des Lebens, was ja Jesus selbst ist. Diese Berührung mit ihm, dieses ihn erkennen, das Zusammensein mit ihm, was ein inneres Bedürfnis stillt, das wir alle haben. Das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Wertschätzung, das Bedürfnis nach einer Identität, die unabhängig davon ist, wie viel Geld ich habe, wie viele Beziehungen ich hatte, wie viel Sex ich habe. Jesus sagt, es gibt eine Identität. Und dazu brauchst du mich, und wenn du mich erkennst und wenn du dich darauf einlässt, dass ich diesen Durst deiner Seele, deinen inneren Durst stillen darf, dann wird sich dein Leben ändern. Und dann wird sich dein Leben ändern, nicht weil ich komme und sage, du böser Mensch, sondern weil ich sage, ich bin gekommen, um dich zu erneuern, um diesen Durst zu stillen. Ich kann mir vorstellen, ich male mal aus, dass diese Frau nach Hause rennt. Sie, wie gesagt, sie lässt den Krug stehen. Das muss ich mir überlegen. Hallo, es ging doch darum, Wasser zu trinken zu haben. Sie lässt den Krug stehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie nach Hause rennt und sagt, hör mal, Schatz, wollen wir nicht heiraten? Kann ich mir vorstellen. Wollen wir nicht heiraten? Ich weiß nicht, wie wir so über Menschen denken, die in solchen Zusammenhängen leben, nur ich möchte von Jesus lernen. Jesus erneuert, Jesus bietet Leben an, Jesus bringt eine Motivation, die von innen kommt, nämlich er selbst, die Menschen motiviert, ihr Leben dann auch in eine Ordnung zu bringen, nicht um der Ordnung willen, sondern weil sie erkennen, die Ordnung ist ja gut, weil Gott sie geschenkt hat. Also diese Frau erlebt kompletten Lebenswandel. Wir lesen in dem Text nicht, dass die Frau sagt, und ich tue Buße und ich kehre um. Das lesen wir nicht, aber wir lesen, dass sie es tut. Ihre Taten sprechen genau das aus. Das ist eigentlich eine Art Bekehrung, die hier gerade stattfindet. Und irgendwie dann gibt es ja das Geschenk der Wiedergeburt, dass der Geist Gottes kommt und uns neu macht. Da will ich jetzt hier irgendwie theologisch da nicht so reinwerkeln. Jesus war ja noch nicht in den Himmel gefahren, der Geist noch nicht ausgegossen. Aber so würden wir das heute sagen. Diese Frau erlebt die Bekehrung ihres Lebens, sie kehrt um. Sie sagt, ich habe Jesus gefunden, der hat mit mir gesprochen, der hat mir alle meine Sünden erzählt. Boah, der hat mir alle meine Sünden erzählt, sagt sie fröhlich. Weil sie um die Liebe weiß, weil sie um die Vergebung weiß, weil Jesus ihr die Schuld vergibt und weil sie sagt, so, jetzt lebe ich, jetzt schöpfe ich aus diesem Wasser, das Jesus mir angeboten ist und jetzt habe ich das Wasser für meine inneren Bedürfnisse, für meinen Wert, für meine Annahme, meine Identität, die habe ich in Jesus, mit Jesus und immer mit Jesus zusammen. Und jetzt ordne ich mein Leben und dann kommt alles in die richtige Reihe. Ja, Jesus hat mal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird euch freimachen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Toleranz, ich sag mal die Liebe, die Annahme, die Wertschätzung. Brauchen wir ganz, ganz viel. Brauchen wir auch in dieser Zeit. Es gibt so viele verletzte Menschen. Wir brauchen das. Wir müssen das geben. Wir müssen das anbieten. Und wenn dann der Raum da ist und die Wahrheit gesagt werden kann, die Wahrheit empfangen wird, dann kommt es zur Veränderung des Lebens und dann geht es auch nach vorne. Kommt, seht einen Menschen, der mir all das gesagt hat, was ich getan habe. Ob das nicht der Christus ist, ob das nicht der Messias ist, ob das nicht der Retter ist, ob das nicht der von Gott geschenkte Retter ist. Kolosser 3, Vers 9 und 10, wir hatten das schon in einer meiner vorherigen Predigten und jetzt geht es ja gleich Richtung Taufe. Da hat der Paulus geschrieben, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Ablegen, anziehen. Wer vor ein paar Wochen hier war, alte Jacke wegwerfen. Neue anziehen. Jetzt gleich in der Taufe machen wir das. Ihr legt euer altes Leben ab und ihr zieht das neue Leben an. Und wir haben im Taufunterricht viel darüber gesprochen. Die Taufe ist ein Akt, das ist ein Datum heute, das ist ein Ort, das ist eine Entscheidung von euch, zu sagen, wir gehören zu Jesus. Wir sind diesem Jesus begegnet. Nicht genau wie diese Frau, aber irgendwie auch wie diese Frau. Irgendwie sind wir Jesus begegnet. Der hat was gemacht in unserem Herzen. Der hat was erneuert. Und wenn ihr gleich in das Wasser steigt und euer altes Gewand ablegt, sprich euer alter Mensch beerdigt wird, getötet wird, zerstört wird, um dann blitzschnell aufzuerstehen, aus dem Wasser wieder herauszukommen, die Symbolik des neuen Lebens, wie bei dieser Frau, das neue Leben. Ich kenne Jesus, ich lebe mit Jesus. Er hat mir die Wahrheit gesagt, er hat mich frei gemacht und das in seiner grenzenlosen Liebe. So werdet ihr auch gleich das erleben und dieses Datum, das steht in eurem Leben. Und wie ist das mit den Verhaltensweisen im Leben? Oh, wie ist das? Da werdet ihr vielleicht erleben, dass bestimmte Verhaltensweisen, die nicht gut sind, auf einen Schlag weg sind. Das kann aber auch sein, und das ist ja eigentlich hier der Text von Paulus, dass es eben auch Verhaltensweisen gibt, die mit der Zeit abnehmen. Vielleicht mal so durch einen Schub ziemlich schnell oder das dauert einfach. Und es bleibt uns auch als Aufgabe hier von Jesus zu lernen, mit Jesus unterwegs zu sein und Dinge wieder abzulegen, die nicht gut sind und die anzuziehen, die gut sind. Und so verwandelt zu werden, damit wirklich Jesus, der schon in euch ist, na, so richtig viel Platz habt. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild mit der Liebe, mit dem Herzen da, was dann immer größer wird, wenn wir Jesus leben. Lasst uns Jesus leben, den, der euch liebt und der euch erneuert hat. Gut, ich will mit dieser Textstelle zum Ende kommen. Die Frau ließ ihren Krug stehen, sie lief in die Stadt und sie sagt, ist das nicht der Christus? Und das ist die Predigt in drei Worten. Krug, Christus, Stadt. Krug, Christus, Stadt. Nicht nur das materielle Bedürfnis leben, den Krug mal stehen lassen. Wie wäre es denn mal, Geld zu investieren für ein richtig gutes Seminar von Team F zum Beispiel? Und es gibt viele gute andere Dinge. Bad Gandersheim, mal eine Woche Bad Gandersheim. Wie wäre das denn mal, Zeit und Geld zu investieren für ein gutes geistliches Buch, zusammen mit dem Ehepartner gelesen? Wie wäre das denn mal, sich irgendwo einzusetzen und Jesus zu leben? Dafür Zeit und Geld zu investieren, wie wäre das? Den Krug mal stehen lassen und Jesus erleben. Auf diesen Durst zu setzen, den wir alle haben, diesen Durst, diesen Inneren in unserer Seele, wie wäre das denn? Wie wäre das denn? Die Fernbedienung mal beiseite zu legen, sich zu sagen, ich nehme jetzt eine Viertelstunde mit Jesus, rede mit ihm, lese in seinem Wort. Wie wäre das denn? Und dann die Begegnung mit Christus, die Begegnung mit Christus, die verwandelnde Begegnung mit Christus. Ist das nicht großartig, dass er uns das jeden Tag anbietet? Und dann die Stadt. Hin zu den Leuten, die mich kennen, die ich kenne, wo ich vielleicht manchmal gedacht habe, die mögen mich nicht oder stimmt vielleicht sogar. Aber hin zur Stadt, hin zu den Leuten, deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, deinem Arbeitskollegen, deinem Schulkollegen, deinem Studienkollegen, deinem Freund im Seniorenclub. Wie wäre das denn, zu sagen, Jesus kenne ich, hat mein Leben verwandelt. Wir müssen noch gar nicht sagen, dass wir toll sind. Die Frau hat ja nicht gesagt, dass sie toll ist. Die Frau hat ja gesagt, Christus ist toll. Wie wäre das denn? Nun, ihr Täuflinge, ihr macht das heute schon ein Stück weit, ne? Ganz öffentlich. Habe auch neulich wieder ein Gespräch geführt mit jemandem, der sagt, ah, ich schaffe das noch nicht hier so öffentlich in so einem Gottesdienst. Ich sagte, okay, vielleicht beim nächsten Mal. Ich bete für dich. Ihr bekennt heute Christus. Den Krug stehen lassen, Christus begegnet. Und der Stadt sagen, naja, ganze Stadt ist heute nicht hier. Aber schon eine ganze Menge Leute sind hier gekommen zu eurer Taufe. Und da freuen wir uns. Ich möchte gern noch beten, vielleicht könnt ihr dazu mit aufstehen. Herr Jesus, du bist das Wasser des Lebens, du bist auch das Brot des Lebens, du bist eigentlich so viel, du bist eigentlich alles, was wir brauchen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich uns anbietest, dass du zu uns sprichst und ja, uns von daher auch eine große Verantwortung gibst, dass wir mit deinem Wort so umgehen, dass es dem entspricht, dass du der Sohn Gottes bist. Herr, wir danken dir für die Täuflinge, aber ich bitte auch für alle, die hier heute sind, dass du diese Begegnung mit dir schenkst und vielleicht ja auch erstmal den Hunger und die Sehnsucht und den Durst. Herr, und wir wollen auch heute Morgen sagen, dass wir sagen, ja, du darfst auch den Finger in die Wunde legen. Du darfst auch den schwierigen Punkt in unserem Leben ansprechen und berühren, damit deine Wahrheit kommt und sie uns frei macht. Das bitten wir auch heute Morgen. Herr, denn wir wollen mehr werden wie du und wir wollen frei sein. Danke, dass du das schenkst. Amen.